Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Die heiligste Eucharistie, wie es die Kirche sagt, ist Mitte, Zentrum und gleichzeitig Quelle allen kirchlichen Lebens. Und wir dürfen Gleiches sicherlich auch in Radio Maria, in Radio Horeb erfahren. Wie Sie wissen, übertragen wir jeden Tag auch den Gottesdienst, in der die heilige Eucharistie gefeiert wird, in dem die heilige Eucharistie gefeiert wird. Nun also ein Thema, das uns natürlicherweise ganz nahe liegt. Ein anderes Thema liegt uns auch ganz nahe, selbstverständlich, denn wir, obwohl wir Radio Horeb heißen, gehören doch zur Radio Maria Weltfamilie, sind also ein Radio, das ganz mit Maria im Bunde ist, sozusagen. Wir alle wollen an der Hand Mariens gehen, uns zu ihrem Sohn Jesus, zu unserer ewigen Bestimmung führen lassen. Und dementsprechend haben wir für heute Abend das Thema unserer Credo-Sendung ausgewählt. Es heißt nämlich Maria und die heilige Eucharistie. Und als Referenten konnten wir dafür Pfarrer Winfried Abel aus Fulda gewinnen, den ich nun ganz herzlich begrüßen darf. Guten Abend, Herr Pfarrer.
Ja, guten Abend, Herr Sonneborn.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Pfarrer Abel ist Jahrgang 1939, seit 1964 Priester und seit 1969 in der Pfarrei St. Andreas in Fulda tätig. Er ist im Verkündigungsdienst der Kirche sehr eifrig, hat auch einen eigenen Kassettendienst. Und wir profitieren heute Abend von Ihrem pastoralen und theologischen Wissen, Herr Pfarrer. Ja, wie geht denn das zusammen? Ich darf Sie bitten, dass Sie uns in einem Vortrag ein bisschen was dazu erzählen. Wie geht das zusammen, Maria und die Eucharistie? Oder vielleicht muss man anders fragen, kann man denn das überhaupt trennen? Herr Pfarrer Abel, ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin heute Abend wieder gerne mit Ihnen zusammen und begrüße Sie in all den Teilen von Europa, von denen aus Sie dieser Sendung folgen. Heute Abend dieses wirklich spannende Thema Maria und die Eucharistie. Wie geht das zusammen? Wurde eben die Frage gestellt, wenn man natürlich die Heilige Schrift nur dem Buchstaben nach liest, wird man da kaum eine Antwort finden. Denn in der Heiligen Schrift ist ja überhaupt nie die Rede davon, dass Maria die Eucharistie empfangen hat oder gar beim Abendmahl dabei war, als Jesus die Eucharistie eingesetzt hat. Und dennoch, wenn wir die Heilige Schrift eben nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem Geist lesen und verstehen, dann auf einmal wird uns deutlich, denn dieses Wort Gottes, dass er nicht einfach so ein philologisches Wort, also ein toter Buchstabe ist, den man irgendwie herumdrehen kann und deuten kann, wie das eben manche Philologen tun, sondern lebendiges Wort ist, in dem Gott persönlich zu uns kommt. Dieses Wort ist ja Fleisch geworden in Jesus Christus, Fleisch geworden in Maria und durch Maria. Und deswegen, wenn wir von Jesus Christus und der Menschwerdung sprechen, die letztlich, wenn man das so sagen darf, in der Brotwerdung eine besondere Form angenommen hat, ja, dann kann man gar nicht anders als von Maria sprechen, denn sie ist ja an der Menschwerdung Christi wesentlich beteiligt. So ist also Maria gewissermaßen eine Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Eucharistie empfangen können. Sie ist so etwas wie die Geberin oder Spenderin der Eucharistie. Sie ist aber auch für uns ein Vorbild, wie wir eucharistisch leben können oder wie wir die Empfänger des Wortes Gottes, des lebendigen Wortes Gottes werden können, das ja immer wieder zu allen Zeiten, auch in unserem Leben, Fleisch werden will. Und da haben wir schon das ganze Feld ein wenig schon umrissen und umschrieben, um das es hier geht. Es ist riesig groß. Es betrifft letztlich die gesamte Spiritualität, also das geistliche Leben, das wir Christen führen dürfen und das geprägt ist durch seine Anwesenheit, die immer verleiblicht sein will. Nicht nur in der Kirche allgemein, sondern auch in allen ihren Gliedern. 2005 hat Papst Benedikt XVI. Zum ersten Mal die von Leichnamsprozession begleitet und den Herrn in der Eucharistie durch die Straßen Roms getragen. Das Ziel der Prozession war die Marienkirche Santa Maria Maggiore in Rom. Und als die Prozession dort ankam, sagte der Papst folgende Worte: Unsere Prozession endet hier vor der Basilika Santa Maria Maggiore. In der Begegnung mit der Madonna, die unser geliebter Papst Johannes Paul II. Die eucharistische Frau genannt hat. Wahrhaftig, Maria, die Mutter des Herrn, zeigt uns, wie wir eintreten können in die Gemeinschaft mit Christus. Gemeinschaft heißt ja im Italienischen Kommunione, also wie wir Kommunion haben können mit Christus. Maria hat ihr eigenes Fleisch und ihr eigenes Blut Jesus dargebracht und wurde somit ein lebendiges Zelt des Wortes, indem sie sich ganz durchdringen ließ in ihrem Körper und Geist von seiner Gegenwart. Bitten wir also, dass uns die Mutter Gottes hilft, dass auch wir uns öffnen, immer mehr, dass auch wir ganz in der Gegenwart Christi leben können. Das ist ein wunderbares Wort. Vor allem fällt Ihnen doch sicherlich auf, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Papst Benedikt XVI. Davon spricht, dass nicht nur Christus seinen Leib und sein Blut uns Menschen dargeboten hat in der eucharistischen Gestalt des Brotes, sondern dass auch Maria ihren Leib und ihr Blut Christus dargeboten hat. Das war ja nicht nur einfach ein äußerer Vorgang, dass Maria nur gebraucht worden ist für die Menschwerdung, wie man jeden Menschen einfach so hätte dann als eine Art Schachfigur einsetzen können in die Heilsgeschichte, sondern Maria ist in ihrer vollen Freiheit, in ihrer vollen Bereitschaft, mit einzugehen in das Geheimnis der Menschwerdung angefragt worden. Und deshalb entspricht der Hingabe Gottes in Fleisch und Blut Jesu auch die Hingabe Mariens mit ihrem Fleisch und Blut. Man kann es sogar noch deutlicher sagen, dass Jesus sein Fleisch und sein Blut geben konnte, verdanken wir der Gottesmutter, die ihm ihr Fleisch und ihm ihr Blut gegeben hat, sodass der Leib Christi ganz und gar von Maria kam, sodass also das ganze Menschwerdungsgeheimnis und letztlich auch das eucharistische Brotwerdungsgeheimnis ohne Maria absolut undenkbar wäre. Deswegen verstehen wir, dass der Begründer der geistlichen Gemeinschaft der Eucharistiner, Pierre Julien Aymar, der 1868 verstorben ist, der Gottesmutter den Titel gegeben hat: Unsere liebe Frau vom Heiligen Sakrament. Pius X., der große Papst am Anfang des 20. Jahrhunderts, hat diesen Titel, unsere liebe Frau vom Heiligsten Sakrament, feierlich bestätigt. Worum geht es also? Es geht darum, der inneren Haltung der Gottesmutter einfach nachzuspüren. Dann würden wir erkennen, was das bedeutet, eucharistische Frau zu sein. Eucharistie, wenn wir dieses Wort gebrauchen, ist zunächst einmal für uns gar nicht recht entschlüsselbar. Aber wir denken doch irgendwie immer an das, was gegeben wird, an das, was hingegeben wird, an die Darbringung Jesu, an die Hingabe Gottes an uns Menschen. Also immer diese Bewegung des Sich-Schenkens ist eigentlich mit dem Wort Eucharistie zutiefst verbunden. Und genau das ist ja das Geheimnis, dass wir auch in Maria wiederfinden. Sie entspricht genau dieser Haltung Gottes, indem sie sich selbst darbietet. Wie geschieht dieses Darbieten? Zunächst ganz schlicht und einfach im Hören. Wir erinnern uns wieder an diese Stelle im Neuen Testament, wo Jesus einmal in der großen Menge zu den vielen, vielen Zuhörern spricht und plötzlich eine Frau dazwischen fährt und ihn unterbricht mit diesen Worten: Selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat. Das war ein Kompliment an die Mutter, weil diese Frau intuitiv erkannt hat, dass dieser Mensch, Jesus, eine wunderbare Mutter gehabt haben muss. Aber Jesus hat dieses Kompliment zwar nicht zurückgewiesen, aber ein wenig richtig gestellt, indem er sagt, selig vielmehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Das heißt, das Hören ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass das Wort Fleisch werden kann. Das ist das Besondere, das Geheimnis der Mutterschaft Mariens, dass sie das Wort Fleisch werden lassen konnte durch die Bereitschaft zu hören. Deswegen auch diese Seligpreisung schon zu Anfang der Menschwerdung Christi an Maria, selig, die du geglaubt hast. Große Gestalten des Glaubens stehen am Anfang heilsgeschichtlicher Epochen. Das war am Anfang des alten Bundes Abraham, ein Mann des Glaubens. Gott sprach und er tat es, was Gott ihm sagte, auch wenn er es nicht verstand. Und Maria war eine Frau des Glaubens. Gott sprach und Maria bot sich dar, ihr ganzes Wesen, ihren Leib, ihre Seele, alles, was sie war, bot sie dar. Wenn man es einmal vielleicht so bedenken darf, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich einmal vor, wenn ein Mensch gezeugt wird, dann gibt ein Mann im Zeugungsakt sein Sperma und die Frau das Übrige dazu. Wenn das Kind geboren wird, dann ist etwa 99,99% dessen, was die Leiblichkeit, Fleisch und Blut des Kindes ausmacht, von der Mutter und nicht vom Vater. Bei Jesus aber ist es nicht 99,9%, sondern wirklich 100% die Leibsubstanz der Mutter, ihr Leib und ihr Blut, das sie gibt, und alles andere, nämlich was Jesu Gottheit ausmacht, ist vom Heiligen Geist. So ist Maria wirklich diejenige, die Leib und Blut Christi uns geschenkt hat. Sie wurde, so hat Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Ecclesia de Eucharistia gesagt, Maria wurde das erste eucharistische Gefäß. Denn sie hat ihren Schoß dargeboten oder, wie wir eben gehört haben, Papst Benedikt XVI. Sagt, sie ist das lebendige Zelt geworden des Wortes Gottes. Das ist ein anderes Wort für eucharistisches Gefäß. Denn sie trug in sich den, der ganz Mensch und Gott war, wie wir das von den eucharistischen Gestalten in der Hostie ja bekennen und glauben. Sie ist, wie Papst Johannes Paul II. In der Enzyklika sagt, der erste Tabernakel, der den wahren Leib und das wahre Blut Christi in sich getragen hat. Da kommt ja auch dieses missionarische Moment irgendwie ein Stück in den Blick. Denken wir daran, wie Maria, nachdem sie empfangen hat, zu ihrer Verwandten Elisabeth ging und zu einer Missionarin wurde mit Christus in ihrem Herzen für diese Frau und damit letztlich für die ganze Welt. Wir sollen also auch Christus im Herzen tragen. Wie ein lebendiger Tabernakel sollen wir sein und sollen ihn zu den Menschen tragen und sollen selbst für sie so etwas wie die Anwesenheit Christi werden. Hier wird etwas ganz Wichtiges deutlich, nämlich das Zusammenwirken von göttlicher Vollmacht und menschlicher Mitwirkung. Man nennt das in der Theologie, ebenso wie man das im wirtschaftlichen Leben bezeichnet, den Synergieeffekt, wenn man so will. Also das Zusammenwirken göttlicher Vollmacht mit menschlichem Glauben, wie es in Maria war und wie es in jedem Kommunionempfang, wenn er wirklich etwas bewirken soll, eine unverzichtbare Voraussetzung sein muss. Ein Kommunionempfang, der nur materiell geschieht, wo ich einfach den Leib Christi empfange, obwohl Christus wirklich ganz und gar mit Gottheit und Menschheit gegenwärtig ist, würde in mir nichts bewirken, wenn ich mich nicht ebenso ihm darböte, wie Maria es getan hat, und in diesem gegenseitigen sich hinschenken des einen an den anderen, wobei Gott immer derjenige erst, der den ersten Schritt tut. In diesem gegenseitigen Hinschenken geschieht diese wunderbare Vereinigung von Gott und Mensch in der Seele eines jeden gläubigen Menschen.
Wir befinden uns mitten in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir sprechen heute über das Thema Maria und die Eucharistie und unser Referent ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Herr Pfarrer, ich darf Sie bitten, mit Ihrem Vortrag fortzufahren.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es noch im Ohr, dass ich sagte, dass Maria mit ihrer ganzen Leiblichkeit beteiligt ist an der Menschwerdung Christi und dass die Menschwerdung Jesu ohne ihr Mittun, ihr ganz hingegebenes Mittun überhaupt nicht denkbar wäre. Ein mittelalterlicher Theologe hat einmal den Satz gewagt, Caro Christi, caro est Mariae. Das Fleisch Christi ist das Fleisch Mariens. Es kommt ja auch zum Ausdruck in diesem berühmten Hymnus, den Sie alle kennen, Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Sei gegrüßt, du Leib, geboren von der Jungfrau Maria. Eine Geburt eines Kindes ist immer die volle Anteilgabe einer Mutter an das Kind. Sonst ist es keine echte Geburt, eine volle Anteilgabe. Sie gibt sich selber drein, weil es ja ihr Fleisch und Blut ist, mehr als das Fleisch und Blut des Vaters. Das haben wir schon gehört. In diesem erschütternden Film, den Sie vielleicht gesehen haben, der vor etwa 2 Jahren über die Leinwand ging, die Passion Christi, da spricht Maria unter dem Kreuz, das ist Fleisch von meinem Fleisch und Herz von meinem Herzen. Der heilige Franz Sales hat einmal gesagt, willst du mit der seligsten Jungfrau Maria verwandt sein, so kommuniziere, denn wenn du das heiligste Sakrament empfängst, so empfängst du Fleisch von ihrem Fleisch und Blut von ihrem Blut. Also Eucharistie ohne Maria im Hintergrund ist undenkbar. Deswegen hat der Papst auch in seiner Enzyklika Ecclesia de Eucharistia darauf hingewiesen, dass der Mensch, der Christ, bei der Danksagung nach der Heiligen Kommunion nicht nur Gott Dank sagen soll, sondern auch Maria. Denn sie gibt uns ihren Sohn. In jedem Eucharistieempfang ist Maria immer die Mitgebende, Mitausteilende. Da haben wir tatsächlich, wenn man so will, eine Frau als Kommunionhelferin und Kommunionausteilerin. Maria macht sich also auch den Opfercharakter der Eucharistie zu eigen. Wenn ich sagte, Hingabe ihres Leibes geht es ja hin bis zur Hingabe Jesu am Kreuz. Die Geburtsschmerzen, die Maria unter dem Kreuz verspürt, indem sie ihren Sohn der Welt schenkt als Erlöser, sind ungleich größer zu denken als das, was Maria vielleicht bei der Geburt in Bethlehem gespürt hat. Das dürfen wir doch wohl sicher annehmen. Und hier kommt ein Gedanke zum Tragen, der in der Liturgie selber viel zu wenig beachtet wird, nämlich das, was man den Opfercharakter der heiligen Eucharistie nennt. Es gibt ja einen Teil in der Eucharistiefeier, den man früher genannt hat, die Opferung. Heute nennt man das die Gabenbereitung. Heute ist es so, während man früher vor dem Konzil, als die Liturgiereform noch nicht war, sich bei der Gabenbereitung hinkniete, heute setzt man sich. Und dieses Setzen erweckt manchmal den Eindruck, als wenn die Gottesdienstbesucher sich erst einmal ein wenig ausruhen müssen nach dieser anstrengenden Predigt und nach dem Glaubensbekenntnis und den Fürbitten, sich erst einmal ausruhen müssen, während der Priester da vorne am Altar die Gaben und all das, was dazugehört, bereitet. Die Messdiener bringen die Geschirre an und dann wird alles zubereitet, der Kelch wird auf den Altar gestellt und die Hostienschale und dann wird erstmal alles fertig gemacht, damit nachher Eucharistie werden kann. Aber das ist ein falsches Verständnis. Es ist ja nicht nur eine Bereitung der Gaben, es ist auch eine Darbringung der Gaben. Und in der Darbringung der Gaben kommt nämlich jetzt ganz der Mensch zum Wort. Er ist es, der in diesen Gaben sich selber darbringen soll, damit diese Gaben dann verwandelt werden können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt also, im Grunde müssten wir mit einer viel größeren inneren Anteilnahme bei dieser Gabenbereitung, die man besser doch nennen sollte Gabendarbringung, dabei sein. Und ich habe es meiner Gemeinde hier in Fulda angewöhnt, dass sie wenigstens beim Gabengebet am Schluss der Gabendarbringung aufsteht und somit in diesem Gabengebet sich noch einmal in besonderer Weise vor Gott hinstellt und sich ihm darbringt. Diese Geste ist ungeheuerlich wichtig, wenn wir daran denken, dass als Opferbilder im römischen Messkanon immer Abel, Abraham und Melchisedek genannt werden, dann ist das genau in diesem Sinne zu verstehen, so wie Abel in diesem Lamm, das er dargebracht hat, nicht irgendeine Sache meinte, mit der er Gott gewissermaßen zufriedenstellen wollte, sondern sich selber darbringen wollte, vermittels dieses Symboles, dieses Dinges, dieses Gegenstandes. Aber dann schließlich, als sein Bruder ihn ermordete, die Möglichkeit darin sah, das zur Ganzhingabe werden zu lassen, so hat es Jesus auch für uns getan und so sollen wir es ihm nachtun. Wir sollen vermittels der Gabe, die dargebracht wird in der Eucharistie, sollen wir sozusagen unsere Herzen zu Gott erheben, denn kurz darauf ruft der Priester aus, erhebe die Herzen, und erstaunlicherweise rufen alle, die beim Gottesdienst dabei sind, fast wie mit einer Selbstverständlichkeit, wir haben sie bereits beim Herrn. Also muss doch irgendwie zuvor auch dieses Erheben der Herzen zum Herrn schon Vollzug geworden sein, und das geschieht eben bei der Gabenbereitung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das bei Maria einmal beobachten, dass auch sie diese innere Opferhaltung hatte, sich Gott darzubringen, sich ihm zu schenken. Diese schenkende Liebe ist bei Maria nicht irgendwie eine Augenblickshaltung, sondern eine Dauerhaltung, wie die Liebe eine ewige Liebe ist. Und so ist es auch heute und wird es in Ewigkeit bleiben. Es ist übrigens etwas ganz Wichtiges, wenn vorhin zur Einladung Herr Sonneberg gesagt hat, dass das Konzil die Eucharistie genannt hat, die Quelle und den Höhepunkt des christlichen Lebens, dann dürfen wir durchaus ohne eine Irrlehre zu verkünden noch hinzufügen, die Eucharistie ist auch das Ziel des christlichen Lebens. Denn unsere ganze Hingabe wird in eine wunderbare Einswerdung mit Christus einmünden, die eine ewige Einswerdung sein wird, ein ewiges sich gegenseitig schenken, sodass die Liebe, diese schenkende Liebe, und das Schenken ist ja eine Eigenschaft der Liebe, ein bleibender Dauerzustand wird in alle Ewigkeit, wie sie im dreifaltigen Geheimnis ja auch schon da ist. Es ist wichtig, das einfach so zu sehen. Also, Maria ist diejenige, die uns diese eucharistische Haltung in einer vorbildhaften Weise vorgelebt hat. Sie ist der erste Tabernakel in der Geschichte, wie ich schon gesagt habe. Der Papst lädt uns, Papst Johannes Paul II., lädt uns in seiner Enzyklika Ecclesia de Eucharistia ein, einfach mal darüber nachzudenken, was im Herzen der Gottesmutter eigentlich vorgegangen sein mag, wenn sie aus dem Munde der Apostel, und zwar nach der Himmelfahrt Jesu, nachdem Jesus zum Vater zurückgegangen ist, wenn sie aus dem Mund der Apostel die Worte des letzten Abendmahls vernahm, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ich kann mir vorstellen, dass niemand dieses Wort Jesu so gut verstanden hat wie Maria selbst, die ja in Jesus Christus auch ihren Leib hingegeben hat, denn es war ja ihr Fleisch, ihr Blut. Denken Sie an diese wunderbaren Darstellungen der Pietà, wie Maria den Leib Christi in ihrem Schoß trägt. Sehr oft wird es ja in den mittelalterlichen Darstellungen so gezeigt, als wäre dieser Leib Christi noch ganz klein, fast babyhaft. Das, was in Bethlehem schon da war, hat sich am Kreuz vollendet und ist immer die Haltung der Gottesmutter gewesen, die sie immer tiefer, tiefer und tiefer hineingewachsen ist, auch wenn sie vieles am Anfang noch gar nicht begriffen hat. Aber das ist das Besondere. Wenn sie dann diese Worte dann später in der Liturgie hörte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, dann hat sie sicherlich am besten verstanden, was das bedeutete und wie man im Empfang dieses Leibes Christus in sich aufnehmen sollte. Und Jesus hat ja dann auch gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das heißt, wir sollten das nachvollziehen, nicht nur indem wir die Eucharistie feiern bis ans Ende der Zeit, sondern diese Haltung nachvollziehen, die er uns in seiner Hingabe vorbildhaft vorgelebt hat und auf die Maria in ihrer Hingabe die vorbildhafte Antwort gefunden hat. Denken wir an diese wunderschöne Geschichte, die am Anfang des Johannesevangeliums steht. Da berichtet Johannes von der Hochzeit zu Kana. Bei der Hochzeit zu Kana hat Maria ein wichtiges Wort gesprochen, das für die Kirche wegweisend geblieben ist bis heute. Was er euch sagt, das tut. Und wenn er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, dann wird uns Maria manchmal auf die Schultern klopfen müssen und sagen, was er euch sagt, das tut. Um was geht es dabei? In Kana ging es um das Geheimnis der Verwandlung, nämlich von Wasser in Wein. Jesus hat einmal, als er einen Gelähmten heilen sollte, gesagt, was ist denn schwerer zu sagen, steh auf und geh umher, oder deine Sünden sind dir vergeben. Das, was innerlich geschieht, ist immer wichtiger als das, was äußerlich geschieht. Auch das Geheimnis der Verwandlung von Wein in Wasser und hier in der Eucharistie vom Brot in den Leib Christi ist im Tiefsten zunächst einmal ein unsichtbares Geheimnis. Und dieses Unsichtbare ist immer das Größere, ein Geheimnis des Glaubens, das uns anvertraut ist. Und dazu sagt Maria auch heute noch, was er euch sagt, das tut. Denn Jesus will ja nicht Wasser in Wein verwandeln und nicht Wein in sein Blut und nicht das Brot in seinen Leib, sondern er will uns verwandeln, die wir dieses Brot genießen und aus dem Kelch trinken. Wir sollen das werden, was wir empfangen. Leib Christi, so sagt es einmal der heilige Augustinus. Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Ecclesia de Eucharistia, also Kirche aus der Eucharistie, weist noch einmal darauf hin, dass Eucharistie nicht nur empfangen werden darf, sondern auch gelebt werden muss. Eucharistisches Leben bedeutet eigentlich immer in dieser Hingabe mit an Jesus leben und in diesem innigen Zwiegespräch mit Jesus zu leben. Am Ende der Heiligen Messe heißt es ja im lateinischen Ritus, ite missa est. Das könnte man so übersetzen. Geht hinaus und feiert eure Messe draußen. Als eure Mission. Seid eucharistische Menschen. Seid selber Brot für andere, das sich brechen lässt. Seid diejenigen, die sich gebrauchen lassen, die für andere da sind und sich verzehren lassen. Das ist eucharistische Lebensweise. Und darin können wir nie genug tun, denn der heilige Paulus sagt einmal, die Liebe seid ihr einander immer schuldig. Und so begleitet uns Christus auf dem Pilgerweg unserer Zeit. In diesem demütigen Zeichen von Brot und Wein, damit wir selber, die wir den Leib und das Blut Christi empfangen, zum Leib Christi und zum Brot des Lebens für die Welt werden können. Ich möchte schließen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einem Ausschnitt aus dem berühmten Hymnus, den Thomas von Aquin zum Fronleichnamsfest gedichtet hat, Lauda Sion Salvatorem, heute oft übersetzt mit den Worten deinem Heiland, deinem Lehrer. Da heißt eine Strophe, Bonne Pastor, Panis Vere, Jesu Nostri Miserere, guter Hirt, du wahre Speise. Jesus, gnädig dich erweise, nähre uns auf deinen Auen. Lass uns deine Wonnen schauen in des Lebens ewigem Reich. Du, der alles weiß und leitet, uns im Tal des Todes weidet, lass an deinem Tisch uns weilen, deine Herrlichkeit uns teilen, deinen Seligen mach uns gleich. Amen.
liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir haben soeben den Vortrag von Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda gehört, und zwar zum Thema Maria und die Eucharistie. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel, für Ihren Vortrag. Sie hat gesagt, wir sollen durch die Hilfe Mariens in der Gegenwart Gottes leben. Wie erfahren wir ganz praktisch in unserem Leben die Hilfe Mariens? Was sind die Anzeichen, dass Maria am Werk ist in unserer Seele?
Man muss ja Maria nicht unbedingt immer so verleiblich, sinnenhaft verspüren oder wahrnehmen, sondern wenn wir in dieser Haltung des Glaubens leben, wie Maria gelebt hat, dann sind wir ihr in besonderer Weise nahe. Also wie gesagt, man muss nicht einmal unbedingt immer Zwiesprache mit ihr führen, aber einfach in dieser Haltung zu leben versuchen, und ich bin ganz sicher, dass Maria uns genau dazu verhilft, so zu leben, dass wir Hörende werden, dass wir Horchende werden, dass wir Gehorchende werden, dass wir uns darbieten. Also wenn wir diese Haltung, die Jesus selig gepriesen hat, selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen, wenn wir diese Haltung zu leben versuchen, sind wir ganz tief und innig mit ihr verbunden.
Das heißt, man kann das vielleicht beschreiben als einen inneren Antrieb, den man nicht mal als solchen unbedingt erkennt, durch den wir zum Guten zu Jesus hingezogen oder geschoben werden, sozusagen, um ihm in den guten Werken, in den Tugenden ähnlicher zu werden.
Ja, viele Dinge, die uns antreiben, die sind uns unbewusst. Der Heilige Geist wirkt ja auf ähnliche Weise in uns. Und wir sind ganz unbewusst, einfach dadurch, dass wir Kirche sind, Teil der Kirche sind, verleiblicht Kirche sind, sind wir natürlich auch mit Maria verbunden, die ja das Geheimnis der Kirche uns geschenkt hat in Jesus Christus. Also diese Verbundenheit ist eine so organisch tiefe, innige, und gerade je organischer, je inniger, je tiefer etwas ist, desto weniger nimmt man es wahr.
Sie haben ein ganz zentrales Wort in Ihrem Vortrag gehabt, das war die Haltung Mariens. Und ganz konkret die Haltung des Opferns Mariens. Und in dieser Haltung ist sie zur eucharistischen Frau geworden. Sie hat Jesus empfangen bei der Verkündigung durch den Engel St. Gabriel. Und sie ist in dieser Einheit immer mit Jesus geblieben. Jetzt haben Sie aber in Ihrem Vortrag auch gesagt, dass wir solche eucharistische Menschen werden sollen. Ja, zwischen uns und Maria ist natürlich schon noch ein großer Unterschied. Können wir denn sagen, wir machen das mal genauso, wir werden auch eucharistische Menschen?
Also mehr oder weniger soll das jeder sein. Es ist ja so, die Kirche ist zwar ein Leib im Großen, aber in jedem einzelnen Menschen soll die Kirche sich widerspiegeln. Und wenn die Kirche insgesamt Christus in sich trägt, und er bleibt ja durch die Kirche mitten unter uns und in der Welt, so sollen auch wir Christus in uns tragen. Das wird natürlich nur mehr oder weniger möglich sein, nie in dieser Vollkommenheit wie Maria. Denn Marias innerer Raum, will ich mal sagen, war so leer für Gott, dass wir sie sogar die ohne Sünde Lebende bezeichnen, die also völlig rein war und keine Sünde hatte. Das bedeutet, sie war der völlig für Gott geöffnete Raum, in dem sonst nichts war außer Gott. Bei uns ist noch so viel Gerümpel da drin, und deswegen ist die Einwohnung Gottes auch nur so beschränkt, weil eben wir ihm immer noch solche Hindernisse darbieten durch unsere vielen Besetztheiten, die wir leider noch haben. Deswegen ist es halt immer ein mehr oder weniger. Aber dass wir schon angefangen haben, marianisch zu leben, das dürfen wir doch sicher annehmen. Die Kirche wird ja auch in ihren Gliedern als heilig bezeichnet.
Sie haben gerade was Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, Maria war so leer in ihrem Inneren, im positiven Sinne, dass da eigentlich nichts drin Platz hatte außer Gott. Wie ist denn das, wenn Gott von uns Besitz ergreift, uns ausfüllt? Was passiert denn dann mit uns selbst? Verschwinden wir oder werden wir mehr dadurch?
Ja, auf den ersten Blick hat man den Eindruck, wir verschwinden, wir werden gewissermaßen ausgelöscht. Deswegen haben ja manche Leute ganz große Angst, diese Hingabehaltung an Gott zu vollziehen, weil sie Angst haben, sie könnten ihre Identität verlieren. Die Wirklichkeit ist genau umgekehrt. Indem wir uns immer mehr in Christus hinein verlieren, denken wir an das berühmte Beispiel vom Weinstock und den Rebzweigen. Je mehr der Rebzweig sich einpflanzen, implantieren lässt in das Ganze, desto mehr gewinnt er seine Identität als Teil des Ganzen. Und dann kann er auch entsprechend die Früchte bringen. Und so gewinnen wir unsere Identität so, wie der heilige Paulus es einmal sagt, nicht mehr ich lebe als Ego, sondern Christus lebt in mir. So schreibt er einmal im Galaterbrief. Und dann haben wir unsere wahre Identität gefunden.
Sie haben ein schönes Stichwort gebracht. Manche Menschen haben Angst davor, eine innerliche Hingabe an Gott zu vollziehen, sich ihm ganz zu überlassen. Was bedeutet das ganz konkret in unserem praktischen Alltagsleben, wenn wir sagen, ich möchte ein eucharistischer Mensch werden, ich möchte wirklich mit Jesus eins sein, das heißt ja auch ihm nachfolgen. Was heißt das?
Also zunächst einmal heißt das, dass wir versuchen, das zu leben, was im Vaterunser mit den Worten zum Ausdruck gebracht ist. Dein Wille geschehe. Dass wir in allem, was wir tun, nach dem Willen Gottes fragen. Und dass wir sozusagen auf dieser Spur im Leben mehr und mehr bleiben und immer mehr uns daran gewöhnen, auch in den kleinsten Dingen Gott gegenüber gehorsam zu sein. Wenn wir also so versuchen, dem Willen Gottes entsprechend zu leben, dann sind wir eben diese marianischen Typen, dann sind wir eucharistische Typen. Denn genau das ist es. Es geht um diese Hingabe an ihn, indem wir nach dem leben, was er uns sagt.
Pfarrer Abel, die Haltung Mariens als eucharistische Frau war eine Haltung des Geopfertseins, der Opferung. Sie haben gesagt, ja, Maria hat ihren Sohn hingegeben. Das heißt, sie hat ja diese Person, die sie über alles geliebt hat, für die Erlösung der Menschen auch freiwillig mit ihrem Herzen bejahend hingegeben, als er gekreuzigt wurde, so groß dieser Schmerz auch war. Auf was muss sich denn der gläubige Mensch, der diese Haltung einnehmen möchte, gefasst machen? Ich möchte dann nämlich gerade nochmal anknüpfen an die Angst mancher Menschen davor, sich ganz Gott mit ihrem Leben zu überlassen. Man hört in den Leben vieler Heiligen dann immer von großem Leid, von Dunkelheiten, von all dem, was uns so bedrückend erscheint, wenn wir ein frohes Leben gewohnt sind. Ist dieser Weg eigentlich immer so vorgezeichnet? Opferhaltung, das heißt, es kommt unweigerlich das Leiden. Man ist so ein Mensch, der also mehr in der Verborgenheit lebt, der gar nichts mehr so richtig nach außen hin tut. Es ist alles irgendwo schwer.
Das wäre wahrscheinlich doch ein bisschen sehr einseitig betrachtet. Das Wort Eucharistie heißt ja nicht nur sinngemäße Hingabe, Opfer, sondern zunächst einmal vom Wort Sinn her Danksagung. Und wenn Sie einmal lesen, wie sich das ereignet hat im Leben der Gottesmutter, da werden Sie feststellen, dass die erste Reaktion der Gottesmutter war, als sie Christus empfangen hatte und der Tempel oder das Ziborium des Heiligen Geistes wurde, dass sie das Magnificat gesungen hat, also den großen Lobpreis auf die Güte und auf die Barmherzigkeit Gottes. Und dieses Magnificat ist eigentlich so die Grundmelodie ihres Lebens geblieben, auch im größten Schmerz. Das soll man nie vergessen. Papst Johannes Paul II. Hat übrigens in seiner Enzyklika Ecclesia de Eucharistia diesen Hinweis gemacht. Er hat gesagt, wir sollten zur Danksagung nach der Kommunion, sollten wir uns angewöhnen, öfters mal das Magnificat mit Maria zu beten. Denn als sie Christus empfangen hat, hat sie so reagiert. Und wenn wir Christus empfangen, dann sollen wir auch so mit diesem Lobpreis reagieren, wo es da heißt, du hast auf die Niedrigkeit deiner Magd geschaut, du hast die Mächtigen vom Thron gestürzt, die Niedrigen erhöht, die Hungernden beschenkt, die Reichen hast du leer ausgehen lassen. Also das ist das, was der Mensch erfährt, wenn er mit Christus sich vereinigt, dass er zunächst einmal eigentlich zu Gott emporgetragen wird. Und das gibt ihm auch die Fähigkeit, dann christusgemäß zu leben, weil er jetzt in mir lebt. Und wenn man es genau betrachtet, das, was dann Hingabe ist, ist dann im gewissen Sinne eine Leichtigkeit, weil er es in uns tut, weil das Leiden, das am Kreuze sichtbar sich vollendet hat, in der Kirche sich gewissermaßen noch ausleidet, in den einzelnen Gliedern. Aber es ist immer Christus, der das tut und nicht der Einzelne nur für sich.
Der heilige Thomas von Aquin sagt einmal, das, was uns zur guten Gewohnheit, zur Tugend geworden ist, Das erkennt man daran, dass man es mit einer gewissen Leichtigkeit tut. Meinen Sie, dass das auch für die Haltung des Opferns der Hingabe der Fall ist?
Das glaube ich ja, obwohl es ganz schwer ist, darüber kompetent zu sprechen. Da müsste man also wirklich ein mehr leiderfahrener Mensch sein. Aber ich habe solche Menschen durchaus kennenlernen dürfen. Da habe ich gespürt, wie das wirklich so war, dass sie eigentlich in diesen Momenten immer das geschenkt bekommen haben, was sie gar nicht voraussehen konnten. Jesus hat ja auch einmal gesagt, macht euch da keine Gedanken, was ihr dann tun oder sagen werdet. Ich werde es dann sein, der durch euch dann spricht oder der durch euch handelt. Oder auch, so kann man ergänzen, durch euch leidet. Da müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Aber es ist wirklich so, das geht dann mit einer gewissen Leichtigkeit. Und wir werden staunen, wie Gott Wunderbares darin wirkt, wenn er uns gerade manchmal in diese schweren Situationen des Leidens hineinbringt.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel. Wir haben jetzt drei Hörer in der Leitung. Ich darf zunächst Herrn Vogt aus dem Bistum Mainz begrüßen. Guten Abend.
Guten Abend. Guten Abend. Herr Pfarrer Abel, Sie haben vorhin das so schön formuliert, dass wir doch eine ganze Menge Gerümpel mit uns rumtragen. Wie kann jetzt uns Maria als Vorbild dabei helfen, mit dem Gerümpel zurechtzukommen, uns selbst auch in der Messfeier zu bereiten und uns selbst als Opfer einzubringen, aber eben mit der entsprechenden Vorbereitung, dass man also die Teilnahme am Gottesdienst nicht als Brauch, als sonntäglichen Ritus nimmt, sondern eben als wirkliches Mitfeiern, als inneres Mitgehen. Mit Opfern. Wie kann uns da Maria oder die Begleitung oder das Vorbild Maria eine Hilfe sein?
Ja, es gibt etwas, das Maria uns natürlich darin voraus hat, weil sie ohne Sünde war. Das sind wir nicht. Aber was sie lebte, das ist genau das, was wir versuchen sollten nachzuahmen. Sie lebte die totale Transparenz vor Gott, dieses total durchschaubar sein vor Gott, dass er, wie soll ich sagen, in Maria diese Offenheit fand, die man sonst bei einem Menschen so nicht findet. Wir verbergen ja immer etwas. Und deswegen haben jetzt die Bischöfe auf der Synode in Rom darauf hingewiesen, dass die Beichthaltung genau dieser Haltung Mariens entspricht. Dass also Eucharistie ohne Beichte eigentlich gar nicht möglich ist. Das bedeutet nicht, dass man vor jeder Eucharistiefeier beichten muss. Das ist nicht gemeint, aber diese Beichthaltung insgesamt, die natürlich auch immer wieder in den Vollzug des Sakramentes hineinführen sollte, das ist sicherlich etwas Wichtiges. Man denke daran, wie Jesus in einem Gleichnis das einmal zum Ausdruck brachte, der verlorene Sohn konnte das Festmahl erst feiern, nachdem er diese Umkehrschritte zum Vater getan hat und sich als Sünder bekannt hatte, wo er da transparent wurde vor dem Vater. Da konnte er sich öffnen und er konnte das Gerümpel aus seiner Seele herausnehmen.
Okay, danke. Herzlichen Dank, Herr Vogt, für Ihren Anruf. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ich darf jetzt als Nächsten Herrn Feldmann aus Kassel begrüßen. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Mir geht es um Folgendes. Ich habe seit Jahrzehnten schon die Weihe an Maria abgelegt in Schönstatt und stelle Folgendes fest. Durch die Bündnis mit Maria, durch den Versuch, mich an ihr aufzurichten, kann ich meine Sehschädigung auch dann besser tragen, wenn es da mal drunter und drüber geht, wenn ich da mal ausflippe. Dennoch kann ich sagen, die Gottesmutter hält mich auch dann, wenn ich mal Mist baue, sie hält mich. Und weil sie mich hält, kann ich meine Behinderung aushalten, also in der Nachfolge besser leben, also eucharistisch leben. Ich mache auch Folgendes bei der Kommunion. Ich sage klipp und klar, erstmal knie ich mich hin. Als Kind knie ich mich vor dem Heiler und ich stehe nicht da rum. Und möchte ich ganz lieb bitten, das sagen zu dürfen. Und jetzt geht es um Folgendes. Ich sage dann dem Heiland, Heiland, bitte verzeih mir meine Sünden. Bitte komm jetzt zu mir und wirf alles raus, was du in mir nicht haben willst. Dann merke ich, da ich zum Beispiel viele Dinge am Tag anders sehe, zum Beispiel mein Hobby, sehe ich ganz anders plötzlich. Ich weiß, dass meine Kurzwellenradios auch auszulassen habe, das Gebet vorgeht. Und zwar, dass Gebet die Hauptsache ist, weil ich ja nun älter bin, viele andere Dinge nicht mehr machen kann, die ich früher an Aktivitäten tun durfte, dann ist das Gebet die Hauptsache und die Aufopferung der Behinderung, wie mein Beichtvater sagte, zur Aufopferung, zur Sühne für meine Sünden, für meine Familie, als Frau zum Beispiel, und für die Rettung der Welt. Das ist das Beste, was wir tun können. Das möchte ich weitergeben dürfen, Weil ich glaube, dass das ein Hinweis des Bündnis mit Maria, die Kommunion ganz als Kind empfangen, als Nehmender, wenn möglich kniend und ohne die Hand zu gebrauchen, wenn das der Einzelne also innerlich kriegt. Und dann wirklich zum Heiland sagen, du schaffst du Ordnung bei mir, hat das St. Faustina mal gesagt. Mach, übernimm meinen Seelenhaushalt. Und dann wird es werden und dann alles aufopfern, was uns bedrängt, zur Sühne für unsere Sünden. Und das war eigentlich mein Beitrag, wobei ich natürlich fragen wollte, ob jetzt die Haltung insgesamt so stimmt.
Ja, dazu möchte ich sagen, dass es zunächst einmal auf die innere Haltung und dann auf die äußere Haltung ankommt. Die innere Haltung sollte immer beim Empfang der Eucharistie sein, die Ehrfurcht, wie auch immer sie sich äußert. Also es mag wirklich auch ein ehrfürchtiges Stehen vor Gott geben, wie es ein ehrfürchtiges Knien gibt. Es gibt Menschen, die das einfach zu einem äußeren Formalismus machen, das hinknien, dann ist es natürlich auch nichts mehr wert. Es muss die Haltung der Ehrfurcht sein. Ob das jetzt Mundkommunion ist oder Handkommunion, ist zunächst einmal nicht das Entscheidende. Entscheidend ist die Ehrfurcht. Also ich glaube, wenn ich Christus fragen würde, Jesus, wie sollen wir das tun? Hand oder Mund? Ich bin ziemlich sicher, er würde es ganz anders beantworten, als wir das gerne hören würden. Er würde sagen, mit dem Herzen. Mit dem Herzen, wie Maria in ihrem Herzen getragen hat, so sollen wir in unserem Herzen ihn tragen. Und wenn wir diese innere Haltung haben, dann finden wir auch immer die äußere Haltung, die genau dieser inneren Haltung entspricht. Und das Zweite, was Sie sagten, dass Gott also Ordnung schaffen soll in unserer Seele. Natürlich, wir sollen sie ihm hinhalten. Es gibt dieses wunderschöne Gebet, das Sie ja auch sicher kennen, vom Bruder Klaus von Flühe.
Ja.
Da heißt es, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Genau das ist gemeint. All das Gerümpel, all diese Hindernisse, all diese Stolpersteine, die da zwischen mir und Gott liegen, dies soll er wegnehmen. Und dann ist meine Seele so frei, das Gerümpel weg, dass ich beten kann, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Da haben Sie also ganz typisch die Beziehung zwischen Beichthaltung und Kommunionhaltung. Die Beichthaltung ist die Voraussetzung, dass ich kommunizieren kann, denn erst wenn das Feld bereitet ist, wenn ich innerlich leer und empfangsbereit bin, dann kann er Einzug halten in meine Seele. Beides gehört ganz wesentlich zusammen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Feldmann, für den Anruf.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, noch einen schönen Abend.
Danke für gleichfalls.
Jetzt hat Frau Huber aus Altötting schon lang gewartet. Vielen Dank und einen guten Abend.
Guten Abend. Ich möchte eigentlich gar nicht recht viel sagen, nur ein herzliches Vergelt's Gott, Herrn Pfarrer Abel und Ihnen, Herr Sonneborn. Sie machen das auch so schön. Es war ein wunderbarer Vortrag und ich sage nur immer vielen, vielen Dank. Ich bin auch Marienkind in der Meinung, wie man es von Ludwig Maria Gringnon habe ich da die Marienweihe gemacht bei den englischen Fräulein in Altötting und ich bin praktisch von da weg, da ich ungefähr so 15, 16 Jahre alt bin, ich immer schon eine große Verehrerin der Mutter Gottes gewesen. Nochmals recht vielen Dank. Und guten Abend.
Ganz herzlichen Dank für den Anruf, auch fürs Lob, Frau Huber. Das ist immer schön zu hören, sei es für Referenten oder Mitarbeiter. Ich wünsche Ihnen auch einen gesegneten Abend.
Guten Abend.
Jetzt haben wir noch Herrn oder Frau Stützer. Ich weiß es leider nicht, es tut mir leid, aus Heiligenstadt in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Abel. Ich möchte Ihnen auch recht herzlich danken für den wunderbaren Vortrag. Und Sie haben da erwähnt, dass Maria bei der Geburt Christi die Schmerzen aufgeopfert hat. Ich habe auch immer beim Rosenkranzgebet, wenn ich den, du Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, da hat sie ja wahrscheinlich doch nicht, sie hat das geglaubt, dass der Engel gesagt hat. Wie war das bei der Geburt? Sie war doch ohne Erbsünde. Hat sie bei der Geburt Schmerzen gehabt? Oder hat sie die Geburt oder ist ihr das Kind in den Schoß, das heißt in den Arm gelegt worden? Manchmal da bei der Betrachtung kommt ja dieser Gedanke. Können Sie mir da helfen?
Also darüber haben die Theologen schon sehr oft spekuliert zu allen Zeiten. Hat Maria also so geboren, weil sie ohne Erbsünde war, wie vielleicht der paradiesische Mensch wie Eva geboren hat, ohne Schmerzen, und ohne solche Komplikationen, denn der Fluch der Erbsünde, das steht ja in der Heiligen Schrift, ist, du sollst unter Schmerzen deine Kinder gebären.
Ja.
Maria war ja von daher gesehen ausgenommen von diesem Fluch, aber das bedeutet nicht, dass sie sich nicht unter diesen Fluch gestellt hätte, so wie Jesus sich ja auch unter den Fluch gestellt hat. Denn Jesus war ohne Sünde und er hat dennoch nicht das Leiden ausgeklammert aus seinem Leben. Und dieses Leiden und Sterben ist der Fluch der Sünde gewesen. Und deswegen, weil Maria auch unter dem Kreuz gelitten hat, also auch da Anteil hatte an dem Fluch der Sünde, deswegen darf man durchaus auch annehmen, dass sie unter Schmerzen geboren hat. Das widerspricht überhaupt nicht dem Gedanken der Erbsündelosigkeit, sondern es unterstreicht den Gedanken der Solidarität, dieses Einswerden mit dieser leidenden Menschheit, dieses Auf-sich-Nehmens des Leides. Man spricht heute manchmal von Sühneleiden. Und sicherlich ist Maria in dieser Haltung Jesu mit eingegangen. Das darf man wohl sagen.
Ja, ich danke Ihnen recht schön. Ja, das ist mir jetzt klar geworden, ja. Vielen Dank, Frau Gelsgott.
Ja, bitteschön.
Ja, und schönen Abend noch, ja.
Herr Stütze, noch einen schönen Abend.
Dankeschön.
Vielen Dank für den Anruf.
Ja, danke.
Jetzt haben wir noch eine letzte Hörerin bei unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb. Es ist Frau Vogelmann aus Ahlen. Guten Abend, Frau Vogelmann.
Grüß Gott. Also, ich möchte Ihnen sagen, das war so schön, was Sie gesagt haben. Der Vortrag war super. Das kann ich Ihnen nur sagen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich kann das alles unterstreichen, was Sie da gesprochen haben. Und vielen Dank. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Danke für Ihren Anruf, Frau Vogelmann.
Bitte.
Pfarrer Abel, wir kommen schon ganz langsam zum Ende unserer Sendung. Wir haben noch etwa 5 Minuten übrig. Sie haben das in Ihrem Vortrag schon angesprochen, dass Eucharistie auch mit Mission zu tun hat. Wie kommt da die Mutter Gottes rein, die ja eigentlich ganz im Verborgenen gelebt hat?
Dieser missionarische Aspekt ist bei Maria natürlich nicht so ausgeprägt wie bei denen, die die Glaubensverkündigung mit Wort und Tat eben dann auch im Auftrag Christi vollzogen haben. Das ist klar. Aber es ist im tiefsten als Spiritualität in ihr angelegt, das darf man sagen. Jesus zu den Menschen tragen. Auf Jesus hinweisen oder, wie man jemand gesagt hat, nicht viel über ihn sprechen, aber so leben, dass man uns nach ihm fragt. Oder einfach Jesus in sich verkörpern. Es gibt solche Hinweise, zum Beispiel bei Mutter Teresa, dass mal ein Hindu-Priester gesagt hat, ich habe den Eindruck, dass Jesus in Mutter Teresa noch einmal Fleisch angenommen hat. Das ist ein solches Kompliment, das so großartig ist, das einfach zeigt, die eucharistische Lebensweise ist so gelungen oder so perfekt, so vollkommen geworden, dass also sie in ihrer Person gewissermaßen dieser missionarische Typ war, der Jesus zu den Menschen getragen hat, ohne große viele Worte. Das muss also gar nicht immer da geschehen, wo man ganz bewusst evangelisiert und missionarisch tätig ist, sondern einfach diese eucharistische Lebensweise entsprechend der Berufung, die Gott uns gegeben hat, zu leben versucht.
Und haben Sie ja gesagt, dass Maria eigentlich das Vorbild für uns ist in der eucharistischen Haltung. Und gleichzeitig haben Sie jetzt gesagt, bei ihr war die äußere Haltung der Mission nicht so ausgeprägt. Darf ich jetzt daraus den Schluss für uns als normale Menschen ziehen, dass der Auftrag, missionarisch zu leben und aus der Eucharistie auch, gerade aus der Eucharistie eben missionarisch zu leben, indem wir Jesus den anderen bringen durch unser Zeugnis, Lebenszeugnis, dass dieser Auftrag eigentlich gerade in den ganz kleinen und unbedeutenden und ganz normalen Dingen des Alltags ansetzt, bevor er überhaupt fortschreiten kann zu wichtigeren Aufträgen.
Also so sehe ich das auch. Bevor wir also großartig den Mund auftun und Jesus vor den Menschen bekennen, müssen wir zunächst einmal versuchen, ihm gemäß zu leben. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, so im Kleinen getreu zu sein, in den kleinen Dingen nach seinem Willen zu fragen, zu versuchen, eben Menschen seines Willens zu werden. Und dann wird er uns auch erkennen lassen, Und da kommt wieder Maria ins Spiel. Was er euch sagt, das tut. Dann wird er uns erkennen lassen, was jetzt für uns dran ist. Und da kann es auch sein, dass dann größere Schritte, äußere Schritte nötig sind. Aber das geht wirklich nur in diesem ganz tiefen sich Einfühlen in ihn. Das, ich möchte fast sagen, wie Johannes der Evangelist sein Ohr an seinem Herzen haben. Und dann wird man auch spüren, welcher Ruf ganz speziell an jeden Einzelnen ergeht.
Der Priester in der Heiligen Messe bringt ja in persona Christi, also stellvertretend für Christus, oder besser Christus in ihm, bringt Leib und Blut Christi jedes Mal erneut dem Vater dar. Und Sie hatten gesagt, dass auch Maria ihren Leib und ihr Blut eigentlich an Christus weitergegeben hat und damit sich selber auch hingegeben hat für die Erlösung. Nun bekommen wir ja in der Heiligen Messe Leib und Blut Christi geschenkt. Jesus kommt zu uns. Ist das etwas, was wir auch tun dürfen oder sogar sollen, dass wir Jesus erneut schenken, dem Vater? Hat das auch einen Wert? Ich meine, Maria hat sich selbst da mitgeschenkt. Wir können das nicht so, aber sollen wir auch so handeln?
Ja, indem wir also immer christusförmiger werden, sollen wir auch immer mehr Hingabe werden. Es gibt dieses wunderschöne Wort von dem Bruder Albert von Polen, der den bürgerlichen Namen Adam Schmielowski trug, den Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen hat. Der hat einmal zu seinen Brüdern, sie dienten den Pennern auf der Straße, den Obdachlosen, und haben also wirklich ganz niedrige Dienste getan. Er hat zu seinen Brüdern gesagt, wir müssen gut werden wie Brot. Brot, das man auf den Tisch legt, Brot, das man zerbricht, Brot, das sich verzehren lässt. Das ist genau das, was hier gemeint ist. Und das wollte Jesus für uns sein. Und das sollen wir letztlich auch füreinander werden. Nicht nur die Priester, sondern alle Empfänger der Eucharistie.
Ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel, für diese Sendung, für Ihren Vortrag, für die interessanten Antworten und Ausführungen zu dem, was die Hörer eingebracht haben. Ich darf Sie noch um ein letztes Wort bitten zu diesem Abend und dann um Ihren Segen auch für die Sendung, die Mission im Geist der Eucharistie von Radio Horeb, von allen Hörern, auch in der ganzen weiten Welt, den Hörern von Radio Maria.
Ja, also es geht ja in unserem Leben immer darum, dass wir nichts anderes sind als die Interpreten des Wortes der Heiligen Schrift. Und die Interpreten des Evangeliums, und das geschieht einfach dadurch, dass wir uns immer mehr von ihm erfüllen, heiligen, verwandeln lassen, eben dass wir diese eucharistische Verwandlung erfahren, dass das Wort in uns Fleisch werden kann. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt den Segen geben. Der Herr segne, behüte euch, stärke euch, er erfülle euch ganz mit seinem Wesen in eurem Herzen, erfülle euer ganzes Sein. Erfülle euch aus an Leib, Seele und Geist, verwandle euch mehr und mehr in sich selber, damit ihr das, was ihr empfangt, werden könnt, Leib Christi, und so eurer Berufung gemäß leben könnt. So segne, behüte und stärke euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.